Hallo, das ist Learning Architects, der Podcast zur Gestaltung von Lernen von und mit mir, Jördis Dörner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Learning Architects, die inzwischen 20. Gesprächsfolge, und heute haben wir ein etwas, ja, vielleicht verrücktes Thema, nämlich die Verbindung aus Lernen und Tanzen, und dafür begrüße ich ganz herzlich Judith Hummel heute bei mir. Also erstmal herzlich willkommen an der Stelle.
Ich freue mich sehr. Willkommen, hallo.
Judith arbeitet an der Schnittstelle von Tanz, Performance und bildender Kunst, und in ihren Arbeiten beschäftigt sie sich ganz viel mit den Themen Intimität, Identität, Herkunft oder auch Erinnerung und entwickelt daraus choreografische Arbeiten oder auch Publikationen. Und bei ihr geht es eigentlich vielleicht gar nicht so im engeren Sinne um Tanz, wenn wir so an Walzer oder Tango oder sowas denken, sondern ganz viel eigentlich eher um die Arbeit mit so Bewegungen. Deswegen dachte ich, Judith, steigen wir mal damit ein, vielleicht das Wort Tanz so zu definieren. Also was ist für dich Tanz?
Du hast es eigentlich schon wirklich schön gesagt. Also ich würde sagen, Tanzen ist für mich hauptsächlich die Freude und Liebe an Bewegung. Ja, ich glaube, so kurz würde ich das fassen.
Sehr gut, ich mag sehr gerne kurze Definition. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr noch zu dir, Judith, dass auch die Zuhörenden ein bisschen mehr noch wissen über deine Arbeit und was du so machst. Du hast zeitgenössische Tanzvermittlung studiert, sowie Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und auch Pädagogik, und arbeitest heute als Choreografin, Tänzerin, Tanzvermittlerin, aber auch als Lehrerin an einer Förderschule im Bereich Körperwahrnehmung und Kunst, was total spannend ist. Außerdem gibst du seit Jahren Workshops. Und wenn ich an das Thema Tanzen denke, also ich besuche sehr gern selbst auch persönlich Tanzveranstaltungen, dann fasziniert mich daran besonders, dass es so eine Kunstform ist, die so sich für mich zumindest sehr intensiv anfühlt, weil ich das Gefühl habe, dass die KünstlerInnen oder generell alle, die tanzen, sehr im Moment sein müssen, auch sehr konzentriert sind, und deswegen dachte ich, wenn wir also an Konzentration vielleicht irgendwie auch denken, mich interessiert einfach, wie wir dieses Tanzen vielleicht mehr mit Lernen in Verbindung irgendwie bringen können. Und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Und ein Punkt ist so eine Beobachtung, wenn ich so mit verschiedenen LerngestalterInnen spreche, das kannst du ja gleich gerne noch mal ein bisschen für mich einschätzen, wie du das siehst, dann sagen die ganz oft, vor allem mit so in der Arbeit mit jüngeren Zielgruppen, ah ja, ach, die können sich nicht mehr so konzentrieren wie früher oder so. Wie nimmst du das wahr, und glaubst du, dass man hier mit Körperarbeit oder mit dem Tanzenbereich auch ansetzen kann?
Ich glaube, mir fällt es schwer, eine allgemeine Äußerung zu machen. Ich muss so spontan an tatsächlich über das Projekt Bewegte Anatomie mit meiner Kollegin Susanne Schneider denken, wo wir drei Module entwickelt haben zum Bereich eben Anatomie. Einmal Skelett, Knochen, Organe und Nervensystem. Und in der letzten Einheit Nervensystem, da ging es so sehr darum, so wie können Kinder auch irgendwie bewusst sich regulieren? Also wie kann man ganz bewusst auch in eine Pause gehen? Wie kann man bewusst aktiv sein? Also dieses Zusammenspiel von Aktivität und Pause ja einfach so wichtig ist für das, dass wir irgendwie in eine Balance kommen vielleicht. Und ich glaube, da war es vielleicht so am auffälligsten, dass das angenommen wurde, aber dass es auf jeden Fall die Zeit braucht, dass Kinder irgendwie wahrnehmen, sie sind jetzt dazu eingeladen, sich wirklich auf diesem Tuch einfach hinzulegen und loszulassen. Und dass das, glaube ich, einfach in dem Alltag nicht so häufig der Fall ist, wo man wirklich bewusst in so eine Situation gebracht wird. Und ich denke auch an der Förderschule in meiner Wahrnehmung, da haben die Kinder einfach andere Bedürfnisse. Aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass sie wirklich in so eine geleitete Ruhe gebracht werden. Und wenn das passiert und wenn es jemand irgendwie schafft, sie da zu bekommen, habe ich eigentlich immer den Eindruck, dass Kinder sich auf Ruhe einlassen können und davon sehr profitieren, wenn eben auch wieder die Aktivität dann gefördert ist oder sie überhaupt verstehen, was sind denn meine Sinne und wie ist was macht das alles in meinem Körper, wenn ich weiß, ah, bis dahin geht mein Sehspektrum oder hier ist eine Grenze, wenn ich mich in einem Tuch ausdehne und meine Augen sind plötzlich, ich habe keine Sicht mehr, wenn ich in einem Tuch bin und darin sowas wie Körpergrenzen erfahre. Oder ich muss mich auf meinen Gehörsinn verlassen. Und das, da habe ich, würde ich sagen, kann ich nicht sagen, allgemein, Kinder haben diese Aufmerksamkeit nicht mehr oder wir haben die Aufmerksamkeit nicht mehr. Ich denke, die Aufmerksamkeit ist da, wenn man ihr Raum gibt. So, ja.
Danke für deine sehr schöne Antwort dazu und wie man das vielleicht auch unterstützen kann. Dazu wollen wir auch später auf jeden Fall nochmal ganz praktisch sprechen. Und du bist auch schon schön eingestiegen, indem du über ein Projekt von dir gesprochen hast. Und da wollen wir gerne vielleicht noch ein bisschen weiter ansetzen und vielleicht nochmal gucken, welche Projekte du sonst noch initiiert hast oder woran du so arbeitest. Und ein Projekt, was du selbst auch vorgeschlagen hattest, wo wir nochmal drüber sprechen können und was ich mir auch selbst schon rausgepickt hatte und dachte, da müssen wir mal drüber sprechen, ist das, wo komme ich her? Was eine sehr schöne Frage ist, die wir auch in Lern- und Bildungskontexten sehr oft durch verschiedene Arten und Weisen auch thematisieren oder thematisch aufgreifen. Und du selbst kannst du gleich noch mal ein bisschen was darüber erzählen, was du genau gemacht hast. Ich fasse es mal so grob aus meiner Perspektive zusammen. Hast so ein bisschen die Fluchtroute, könnte man sagen, deiner Großmutter am Ende des Zweiten Weltkrieges nachvollzogen. Und mich hat das sehr bewegt, als ich das gesehen habe, weil an der Stelle teilen wir ein Stück weit Geschichte, weil auch meine Großmutter geflüchtet ist in der Zeit. Und es hat mich sehr bewegt, das so zu sehen, weil meine Auseinandersetzung mit diesem Teil ja auch meiner Geschichte ist längst nicht so intensiv und schon gar nicht auch mit meiner Mutter, weil du arbeitest ja auch über 3 Generationen, also ja auch mit deiner Mutter zusammen. Und vielleicht kannst du so ein bisschen was über das Projekt erzählen, wie es entstanden ist oder was du da genau gemacht hast auch.
Ja, das Projekt lief eigentlich über mehrere Jahre, von 2019 bis 2023 hat es, würde ich sagen, so einen Abschluss gefunden. Und der Ursprung davon war eigentlich 2015 diese Flüchtlingskrisenwelle, wo ich, glaube ich, mir so die Frage kam, warum kommt dieser Rassismus wieder so stark auf, wenn wir doch eigentlich alle von woanders herkommen. Also wir nicht, das war die Frage. Und da fing das eigentlich an, dass ich so dachte, okay, meine Ausdrucksform oder meine Kunstform ist eben die Bewegung. Und ich schreibe nicht, wie jetzt zum Beispiel Zaza Stanisic, der dann für mich ein wahnsinnig wichtiges Buch Herkunft geschrieben hat, eben auch über seine Großmutter da geschrieben hat. Das hat mich sehr inspiriert und ich dachte mir irgendwie, okay, wie kann ich diesem Thema begegnen, wissend, dass meine Großmutter eben auch eine Geschichte der Flucht hinter sich hat. Und so kam wirklich dieser Gedanke, ich möchte diese Route zurückgehen von ihr und ihr Fragen stellen, wie das damals war. Und es hat wirklich einen Schwall von einfach Gesprächen, von Verwirrungen, von Momenten des Versuchens der Streckenerkennung hergestellt und schon auch nochmal wirklich eine andere Nähe zu meiner Großmutter. Auch eine Verzweiflung manchmal zu merken, ja, vieles ist einfach nicht so klar in den Gedanken oder in den Erinnerungen. Und es war, ich weiß nicht warum, es war nie eine Frage, dass ich das komplett allein mache, sondern es war irgendwie immer klar, die Mama muss da dabei sein. Mhm. Und vielleicht auch, weil ich jetzt in der 3. Generation zu meiner Großmutter oder von meiner Großmutter vielleicht einfach noch mal eine größere Distanz habe und meine Mutter so direkt von der Flucht geprägt war in Sachen, wie man schmeißt nichts weg, man hält alles, man sammelt alles, der Keller ist voll von kleinsten Teilen der Stoffstücke, von Fadenspulen, von Knöpfen. Und das war eigentlich dann in dem ersten Teil des Projekts so mein Archivformen sozusagen. Ich habe irgendwie dieses Nähzimmer auseinandergenommen, jede Schachtelbox aufgemacht und in alles reingeguckt. Und eben auch die erste, also wir haben das über drei Teile gemacht. Wir sind erst von Saklas, dem kleinen Banater Dorf in Rumänien, bis nach Szeged in Ungarn gelaufen. Dann war die ganze Corona-Zeit und ich bin nicht durch Ungarn gelaufen, sondern bin dann in einer Betonhalle hin und her gelaufen und habe Ziegelsteine gerieben, was auf eine Geschichte meiner Großmutter zurückging oder eine Anekdote. Und dann die letzte Reise war durch Österreich, wo wir nochmal gegangen sind, auch gemeinsam mit meiner Mutter. Mhm. Und in Österreich war dann die Ankunft in Münzkirchen, wo meine Großeltern auch 7 Jahre lang gelebt haben, bis sie dann mit dem Zug tatsächlich weiter sind und in Deutschland angekommen sind. Und in all dieser Zeit hat eine Kamerafrau uns begleitet, also auf diesen Reisen. Und so sind diese Filmarbeiten entstanden. Und du merkst, ich verliere da gerne leicht den Faden in dieser Geschichte, weil es einfach auch wirklich ein langer Zeitraum ist. Genau, aber die letzte Arbeit oder der letzte Teil ist, glaube ich, so der für mich am sehr eindrücklichsten war. Und da war die Methode oder die Strategie, über meiner Mutter jeden Tag Fragen zu stellen. Fragen zu ihr und ihrer Beziehung zu ihrer Mutter, aber die dann natürlich auch auf unsere Beziehung zurückgingen. Und so hat sich, glaube ich, dieses Geflecht im Gehen sozusagen sprechend, aufnehmend, die Gespräche wiederum anhörend und per Video aufnehmend. Also wir haben uns oft dann quasi gefilmt, während wir unserem Gespräch wiederum zugehört haben am Abend. Und das war so eine sehr intensive, schöne Auseinandersetzung mit meiner Mutter, unterwegs zu sein. Genau.
Eine Nachfrage zum Thema Gehen. War das ganz bewusst gewählt? Weil ich habe, also ne, jetzt im Sinne von Bewegung ist ja das Gehen so das, die einfachste Art der Bewegung, die wir alle tagtäglich machen. Und ich habe in einem anderen Projekt gesehen, dass du dich ja auch schon mit dem Gehen beschäftigt hast. Also ist das so was ganz bewusst gewähltes oder hat sich das durch Zufall ergeben?
Das war schon so. Also es gibt wirklich auch so in der Kunstgeschichte einfach so viele Referenzen zum Gehen, dass das, ich bin mir nicht mehr sicher, wie das ganz genau zustande kam. Ich glaube, die Route war das Erste und dann aber auch natürlich, dass ich gemerkt habe, okay, so viele KünstlerInnen haben sich mit dem Gehen beschäftigt, dass das auch so eine ganz klare Referenz war, wo ich irgendwie drauf zurückgreifen konnte in der alltäglichen Bewegung des Gehens sozusagen. Und habe darüber auch viel gelesen und es gab dann auch in Frankfurt, wo ich zu der Zeit war, eine Ausstellung zum Thema Gehen, wo man einfach unfassbar viel Material hat, um sich zu inspirieren. Genau, und war auch dann meine Abschlussarbeit in Frankfurt bei dem Tanzvermittlungsstudiengang, habe ich viele Menschen auf der Straße zum Thema Gehen eben interviewt und einen Film auch wieder rausgemacht. Ja, so, genau.
Weil ich finde das extrem spannend, weil es so einfach ist, ne? So einfach, niedrigschwellig und etwas ist, was wir so im Lernkontext, egal wo wir jetzt hingehen, ob in Schule oder auch in Erwachsenenbildung oder sowas, gar nicht so viel Bestandteil ist. Und ich manchmal selbst damit ein bisschen experimentiere, dass ich irgendwie sage, zum Beispiel in der Gruppenarbeitsphase sollen sie nicht an einem Tisch sitzen und irgendwie einen Flipchart vollschreiben, sondern gehen. Also sie bewegen sich im Gebäude oder je nach Wetter und Laune auch draußen und sollen sich im Gehen über einen bestimmten Sachverhalt austauschen und bekomme da immer das Feedback, oh, das war so schön.
Ja. Total, ja, würde ich sehr bestätigen oder dass auch die Gedanken einfach, sagt man ja auch, ne? Da gibt es ja diese recht bekannten Sätze, wo ich nicht zitieren kann von wem, aber dass die Gedanken im Gehen wirklich fließen können. Und ich glaube, für mich war das was ich einfach oft beobachtet habe, dass wenn ich zum Beispiel auch tatsächlich beim Fahrradfahren, aber auch im Gehen oder im Rennen, dass ich Projekte oder Gedanken sortieren und ich die auch wie vor mich hinspreche. Also ich spreche ganz oft vor mich laut so ein bisschen hin und gucke dann immer, ob jemand um mich rum ist. Aber das ist, glaube ich, einfach das Zusammenspiel von körperlicher Bewegung und Gedankenfluss, der viel, viel helfen kann. Und eine sehr schöne Übung, weil es ja auch immer um Übungen geht, ist das Rückwärtsgehen. Das habe ich viel dann auch in Workshops mit SchauspielerInnen gemacht, dass ich ihnen eigentlich ähnliche Aufgaben gegeben habe, wie das, was ich auch mit meiner Mutter gemacht habe, dass ich dann mit ihr rückwärts gegangen bin, aber auch ihre Hände oder Unterarme gehalten, so dass sie sich sicher fühlt, ihre Augen schließen kann und dann im gemeinsamen Rückwärtsgehen sozusagen zu Erinnerungen zu sprechen. Das war zum Beispiel auch so ein ganz plastische oder praktische Übungsansatz. Und eben das Rückwärtsgehen im Sinn von zurückblickend in Erinnerungen zu gehen. Ich erinnere mich, dass das bei den SchauspielerInnen auf jeden Fall immer auch zu einer sehr positiven Resonanz geführt hat. Also dass einfach Dinge freigesetzt waren. Und wenn man es weiterträgt und sagt, okay, die Erinnerungen, die jetzt waren, das ist immer eigentlich auch in einem Schreiben geendet. Also dass man dann 5 bis 10 Minuten ein Automatic Writing macht zu den Gedanken, die da waren oder zu dem, was man auch gesprochen hat. Und dann zum Beispiel wiederum das liest und in Bewegung umsetzt. So Konstrukte sind dann so.
Voll gut. Finde ich richtig gut. Also kann ich mir auch in einem ganz klassischen Lernsetup, wo es jetzt vielleicht gar nicht so der Fokus so sehr auf Tanzen oder Bewegung ist, total gut vorstellen, weil wir haben ja auch oft in Lernsettings so Reflexionsphasen irgendwie, wo man ja auch vielleicht jetzt nicht in die Geschichte wahnsinnig weit zurück, aber ja auch irgendwie zurückgeht, gedanklich, was habe ich heute gelernt oder so eine ganz einfache Frage und das in so ein Rückwärtsgehen zu übersetzen, das probiere ich auf jeden Fall beim nächsten Mal aus. Dankeschön. Ja, das gefällt mir sehr gut.
Und dann gerne Augen schließen. Also die Augen schließen. Genau, im Rückwärtsgehen die Augen schließen und das Gegenüber ist sozusagen wie deine Zeuge, der oder die nicht spricht, während die Person, die im Rückwärtsgehen ist, spricht, sondern sie ist wirklich in einem Redefluss und die andere Person hört einfach zu, ist aber da, ist Teil und es gibt dadurch auch so eine schöne, es ist irgendwie eine Entlastung oder ich empfinde das zumindest als ein Teilen, ohne dass aber ein Dialog entsteht, sondern es ist meine Zeit, in der ich ganz bewusst über etwas nachdenken kann und sprechen kann.
Ja, das macht es methodisch nochmal einen Ticken spannender auf jeden Fall. Ja, danke dir an der Stelle schon mal fürs Teilen. Wir sind ja jetzt schon relativ tief eingestiegen, nochmal an so vielleicht aktuelle Projekte von dir denken oder da mal reingucken. Ich weiß, du hattest erzählt, dass du ein inklusives Projekt auch gemacht hast, ne, zusammen mit einer tschechischen Tänzerin und Choreografin, wo auch irgendwie eine Art Kartenset entstanden ist. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was erzählen.
Ja, die Tänzerin und Choreografin heißt Maketa Stranska und ist, genau wie du gesagt hast, aus Tschechien. Und wir haben uns im Rahmen eines Tanzfestivals kennengelernt, sind danach ins Gespräch gekommen und waren uns sympathisch und haben irgendwie, Maketa hat mir, glaube ich, geschrieben und wir sind in Kontakt geblieben und haben dann auch einen Stipendienantrag bei der Stadt München gestellt. Und so kam es, dass wir uns über das Jahr 24, 25 an 3 Orten getroffen haben. Einmal in München, einmal in Waynesgate, wo es einen Tanzort um den Tänzer und Choreografen Charlie Morrissey gibt. Wirklich so in der kompletten Natur, wunderschöner Ort in einer alten Kirche. Dort waren wir eine Woche und dann noch bei Maketa auf dem Land in Tschechien, in der, ja, sagen wir mal, in der Nähe von Prag, zu halten. Genau, und haben jeweils eine Woche miteinander physische Aufgaben geteilt. Man muss dazu sagen, Maketa eben hat eine Behinderung, also ihr fehlt ein, ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt besser ausdrücken soll, einfach ein Bein und ist sozusagen auf Krücken unterwegs. Und genau, und ich eben als jetzt nicht behinderte Person, und gleichzeitig teilen wir den Beruf des Tanzens und hat uns interessiert, wie können wir uns einerseits miteinander bewegen und kennenlernen und wie können wir auch diese Erfahrungen wiederum teilen. Und so ist im Verlauf der dritten Phase, die dann in Tschechien war, kam diese Idee, Mensch, das wäre schön, all das, was wir jetzt so im eigenen Studio, im eigenen Rumprobieren gemacht haben, geteilt haben, dass wir das aufschreiben. Und daraus sind eben, lass mich überlegen, ich glaube, es sind insgesamt 27 Karten, die, ich habe die tatsächlich gerade auf meinem Schreibtisch liegen, die sind hier so aber verpackt, aber ich kann sie gerne auch nachher nochmal rausnehmen. Also genau, gibt es Karten, die man in die Hand nehmen kann, wo auch wichtig war, dass sie haptisch sind, dass sie auf einem großen, also A5-Papier sind, dass man sie gut in der Hand haben kann, mit einer guten Schriftgröße. Das sind alles dann so Sachen, wo man irgendwie merkt, das ist alles nicht selbstverständlich. Und haben eigentlich die Übungen, die uns wichtig waren, wo auch das Gehen Teil war, also viel irgendwie in der Natur zum Beispiel von einem Ort, wo man ist, loszugehen, vielleicht den Blick mal nach oben zu richten oder bewusst auf die Füße zu lenken, aber auch dann eben im Studio zu sein und sich in einem dehnbaren Stoff zu bewegen und Skulpturen zu bilden, viel mit Berührung zu arbeiten. Und das haben wir alles aufgeschrieben, einzelne Übungen auf jeweils eine Karte. Und das ist eben dieses Kartenset, was daraus entstanden ist. Und wir haben uns als inklusive Tanzpraxis-Kartenset bezeichnet mit dem Titel Move Towards.
Und kann man das, können andere dazu Zugang bekommen? Also kann man das kaufen, oder?
Ich bin tatsächlich momentan in dieser Phase, dass es ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen bekannter wird, weil wir einen Newsletter rumgeschrieben haben. Und inzwischen ist es gerade so, dass ich Anfragen habe und ich jetzt diese immer in so Fünfer-Schritten zu meiner Druckerei gehe und sage, ich habe jetzt doch nochmal Anfragen. Ich bräuchte. Mhm. Und ich habe es tatsächlich, möchte es auch in der Förderschule nutzen. Und also man kann es erwerben über meine Webseite oder man kann mich anschreiben und dann ist es, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr ästhetisch, sehr schönes, sehr schöne Sache. Und ich glaube, einzelne Übungen ganz bestimmt auch anwendbar in der eigenen Praxis. Also sie verbindet sozusagen auch wirklich soziale Momente, weil wir festgestellt haben, in so einem inklusiven Setting war so zentral, dass es einfach Bedürfnisse gibt von beiden Personen und die müssen irgendwie getroffen werden. Das heißt, Kommunikation war super wichtig, zu vereinbaren, wann ist einfach Pause zum Beispiel auch, was ist so, dass nicht ein Tag, was ja auch leicht passiert in kreativen, aber auch anderen Kontexten, dass man arbeitet, arbeitet, arbeitet und man macht keine Pause und irgendwann ist so der Kanister voll. Und das war immer wichtig, dass wir auch diese sozialen Momente einfach so bewusst wahrgenommen haben und gesagt haben, so, und jetzt ist einfach Pausenzeit und es ist Snacktime und ja, dieses Zwischenspiel.
Ja. Also den Link zu deiner Webseite oder auch zu dem Kartenset können wir auf jeden Fall hier in der Beschreibung zum Podcast ja mit reinpacken, genau für den kurzen Weg. Und dann gibt es noch ein Projekt, wo wir vielleicht noch mal kurz drüber sprechen können, an dem du gerade eben arbeitest und noch, ich glaube, relativ am Anfang stehst. Da geht es um ganz kleine TänzerInnen, Kinder im Kindergartenalter, die ja das Thema so ein bisschen haben, sich mit einem Sitzsack auseinanderzusetzen. Aber erzähl gern hier auch noch mal kurz was dazu.
Genau, da gibt es noch nicht ganz so viel zu sagen. Es ist eine Zusammenarbeit mit zwei weiteren Tänzerinnen, Choreografinnen, Susanne Schneider und Laura Saumweber, auch beide in München aktiv. Wir haben uns letztes Jahr eigentlich bewusst als Trio zusammengeschlossen. Laura und Susanne hatten bereits zuvor ein Kinderstück, also für ganz kleine, an einem Theater hier in der Schauburg gemacht und mich dann als dritte Person mit in das Team reingenommen. Und genau, da sind wir jetzt aktuell wirklich in der Antragsschreibephase und haben eine Vorrecherche in einem Kindergarten hier in München gemacht mit 3- bis 5-Jährige, also 3 bis 5 waren die Kinder. Und wie soll ich sagen? Also das ist jetzt wirklich nochmal so eine ganz neue, ganz andere Arbeit, einfach mit was brauchen Kinder in dem Alter oder wie können die sich, was macht denen überhaupt auch Freude? Wie nähern die sich so einem Sitzsack an? Und wir hatten die Struktur, dass man sich erstmal um diesen Sack herum trifft, Man darf den erstmal anfassen, man macht kleine Bewegungsspiele. Sie kommen in eine eigene improvisatorische kleine Aufgabe und dann gibt es den explorativen Sitzsackteil, wo hauptsächlich vor allem das Springen in den Sitzsack sehr mega gut war oder das war kam gut an. Anlauf nehmen, reinspringen und nochmal. Und
würde mir auch gefallen.
Ja, genau, uns eben auch. Und dann hatten wir aber auch das Konzept, dass wir als wir zu zweit immer eine kleine Mini-Performance gemacht haben, also im Duett mit dem Sitzsack. Die Kinder durften da zuschauen und haben dann verbal und physisch im Anschluss reflektiert. Mhm. Und das war eigentlich, fand ich, ein total lehrreicher Moment, weil die einfach so andere Bilder haben und sofort halt das von außen sprudelt, die sind alle Haie oder die verstecken sich in der Höhle oder. Und dass man auch gesehen hat, das, was wir gemacht haben oder in den Raum gestellt haben, dass das übernommen wurde und dass sie dann damit auch versucht haben und immer mehr offener wurden, das auch im Anschluss an ihre kleine Performance auszuprobieren. Genau, und das Ende war dann immer auch wieder an einem Sitzsack ein kleines Abschlussritual zu haben. Das war so die Struktur, die wir da geschaffen haben, um rauszufinden, was spricht die Kinder an und wie kann man sie teilhaben lassen. Also in dem Projekt soll es auch sehr stark um Partizipation gehen. Also Sitzsack ist das Material und die Partizipation sozusagen, wie kann man Kinder in einem Stück nicht als Zuschauende haben, sondern als Teilhabende und als Mitwirkende, die in so ein Stück das, was mit ihnen entwickelt wird und sie gleichzeitig auch, also dass es ohne sie dieses Stück auch nicht gibt. Das ist so ein bisschen unsere Fragestellung oder unser Ansatz, den wir versuchen zu verfolgen.
Was würdest du ganz allgemein gesprochen sagen? Gibt es so gewisse Bedingungen, die es braucht, um so einen Raum überhaupt entstehen zu lassen?
Ich glaube, also als allererstes würde ich sagen, Wärme und Offenheit. Also wirklich, dass es so, dass man so das Gefühl hat und auch Struktur. Genau, das sind wirklich die drei. Also es ist, ich glaube, dass Struktur super wichtig ist, um einen Rahmen zu geben und dann innerhalb dieses Rahmens, dass die Möglichkeit geht, ich weiß, was die Regeln sind und da drin darf ich mich aber wirklich ausprobieren. Und es ist nicht verkehrt, wenn ich plötzlich irgendwie in den Raum reinkrabbel. Es ist nicht verkehrt, wenn ich das Material anfasse. Und wenn ich aber scheu bin, dann kann ich mich auch jederzeit wieder zurückziehen. So. Also was, und ich glaube, da wird es ganz stark darum gehen, wie kann man diese Strukturen schaffen, dass wir dem gewachsen sind, dass wir Grenzen haben und dass wir gleichzeitig diese Grenzen sehr weich halten.
Du hattest gesagt Wärme als allerersten Begriff. Wie würdest du das übersetzen, so methodisch? Wie erzeugt man denn Wärme?
Also wirklich, das klingt so bescheuert, aber ich glaube, für mich ist ein offenes, lachendes Gesicht schon mal super wichtig, dass ich so das Gefühl habe, okay, wenn ich wo reinkomme und ich werde begrüßt mit einer Herzlichkeit, dann ist bei mir schon mal irgendwie viel, und es, also ich glaube, wenn ich mit Kindern bin und ich, das war wirklich lange überhaupt nicht mein Fokus, also gar nicht, das ist mit dem Vermittlungsstudiengang in Frankfurt irgendwie entstanden. Und auch wenn ich an der Förderschule bin, dass ich das Gefühl habe, ich versuche mich wirklich aufzumachen, wenn ich einem Kind begegne oder mit was auch immer für einem Bedürfnis es hat. Und das ist nicht, was ich früher ganz oft hatte, war eigentlich eine große Angst vor Kindern. Wirklich, ich habe eine große Barriere vor mir aufgemacht. Ich dachte, die zernehmen mich, also die nehmen mich auseinander und ich brauche ganz viel Struktur und ganz viel Kraft, um dem zu begegnen. Und das hat sich extrem verwandelt. Und ich glaube, ich begegne dem wirklich mit einer Form von Lachen, Humor, freudig sein und mit ihnen wirklich dasselbe zu tun, was sie machen, mit denen auf dem Boden rumzukrabbeln, der Delfin sein, den sie eben gerade imaginieren und ja, also in so einen Imaginationsraum auch mit ihnen zu gehen. Ich glaube, das ist so meine.
Aber würdest du sagen, wenn wir jetzt mal in den Erwachsenenbereich rüber wechseln, wären das die gleichen Strategien oder würde sich das irgendwie unterscheiden?
natürlich beibehalten. Also das ist zumindest für mich immer so ein Link, wo ich denke, ja, das ist wichtig. Und dann ist es bei Erwachsenen natürlich schon auch dadurch nochmal stärker, auch Kinder merken, ob man weiß, wovon man spricht oder was man tut. Also das ist ja auf beiden Seiten so. Und klar, das erfordert es auch, ne? Also es braucht diese Wärme, Zugewandtheit, die für mich in allen vermittelnden, lehrenden Kontexten einfach so essentiell sind, wo ich glaube, ohne die geht's einfach nicht. Ja? Und das andere ist, zu wissen, wovon man spricht und sich wirklich mit dem, was man da an jemanden weitergeben möchte oder in Kontakt gehen möchte, dass man mit einer Ernsthaftigkeit, mit einer Wahrhaftigkeit da rangeht. Da könnte ich an meine Mutter denken, die nicht wusste, was ich mit Sitzen, Gehen, Stehen, Liegen meine und wo man eben wirklich über Gespräche, über Ausprobieren langsam versucht, sich einer Thematik anzunähern, was vielleicht für jemand anderen sehr fremd ist. Und dann muss das auch nicht das Steckenpferd von der Person werden oder nicht die Leidenschaft per se, aber man versteht vielleicht besser was von der Welt, die ich versuche zu teilen oder wo ich dran glaube und jemandem einen Teil davon versuche weiterzugeben. So.
War das so ein guter Punkt, ne? Also für die Menschen, die das jetzt vielleicht anhören und so LerngestalterInnen sind und denken, boah, für mich klingt das total super, für mich jetzt selbst ja auch, aber dann vielleicht auch innerlich denken, naja, aber mit meiner Zielgruppe, ich weiß nicht, wie die darauf reagieren und ob ich das irgendwie so machen kann. Aber dann, wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, okay, man tastet sich da so ran in kleinen Schritten.
Ja, ich würde, also eine Form von Mut zu haben, das auszuprobieren und dann natürlich schon auch eine Adaptionsfähigkeit, also oder versuch oder neue Sachen auszuprobieren. Ja, ich glaube, jetzt stehe ich so ein bisschen fast auf dem Schlauch, aber ich würde sagen, den Mut, das zu probieren, also woran man selber irgendwo glaubt. Ich denke wirklich gerade an das Projekt mit meiner Mutter, weil es durchaus nicht einfach war, weil wirklich die, also für uns TänzerInnen sitzen, gehen, stehen, liegen einfach eine Grundübung ist. Und meine Mutter, die sich eigentlich nie mit Bewegung wirklich befasst hat, einfach lange nicht richtig wusste, was ich von ihr will. Und ich weiß auch bis zum Schluss nicht, ob sie das komplett verstanden hat, aber sie konnte dann schon wahrnehmen, dass in dem, was resultiert ist, dass da sowas, ein kompositorischer Gedanke irgendwo schon, glaube ich, bei ihr aufgegangen ist, und den wir dann irgendwann auch teilen konnten. Das glaube ich schon, dass das entstanden ist, ja. Und das ist ja irgendwie wie bei allem, wenn man etwas nicht kennt, ist es fremd, man weiß es nicht und man muss sich Schritt für Schritt irgendwie annähern. Deshalb würde ich sagen, ja, mutig in den Raum stellen, ja.
Eine Frage, die mich schon die ganze Zeit beschäftigt hat, wie bist du eigentlich zum Tanzen gekommen?
Ich glaube, es ist ähnlich, wie ich vorhin gesagt habe, die Freude an der Bewegung, die war irgendwie immer da. Und das war als Kind, war das der Zirkus, da wollte ich ganz dringend rein. Dann war ich in einem Kinder- und Jugendzirkus in Freiburg und habe ein Sportabitur gemacht. Ich glaube, es war wirklich immer die Zuneigung und das Hingezogensein zu Bewegung. Und ja, und nach der Schule, glaube ich, ist es ja dann auch immer so eine Orientierungsphase. Man weiß nicht genau, wie und was. Und ich war in Hamburg, habe ein soziales Jahr gemacht und dort habe ich erste Begegnungen gehabt. Einmal selber in einem Tanzkurs, habe eine schwangere zeitgenössische Tänzerin gesehen, die uns was beigebracht hat und ich sehr beeindruckt war und irgendwie da so auf den Trichter kam, dann auch ein Stück gesehen hatte in Hamburg und davon beeindruckt war. Und dann ist dieser Drang oder dieser Wunsch so sehr gewachsen, dass ich dann irgendwie auch nicht mehr aufgehört habe. Dann habe ich immer weiter recherchiert und geguckt, was es da alles so gibt, wo man sowas studieren könnte. Und in Freiburg hatte ich dann eine Lehrerin kennengelernt, die heißt Renate Wehnert und war auch Alexander-Technik-Lehrerin. Und die hat Dinge gemacht, wo ich gemerkt habe, boah, das ist genau mein Ding. Und dann hat sie über ein Gespräch hat sie gesagt, das, was du suchst, das findest du, glaube ich, in Holland. Und dann bin ich eben nach Holland gegangen, während ich aber auch schon studiert hatte in München Theaterwissenschaft und war dann für 3 Monate in einem Intensivkurs für an der School for New Dance Development in Amsterdam. Mhm. Und so kam da so, kamen so einzelne Schritte, und eigentlich würde ich trotzdem sagen, bin ich Autodidaktin, weil ich zwar viel gelernt habe und jetzt zum Schluss auch dieses Masterstudium in Tanzvermittlung gemacht habe, aber mein Ursprung war wirklich, dass ich Theaterwissenschaft studiert habe und mich Schritt für Schritt auch wiederum autodidaktisch in diesen Tanzbereich da reingearbeitet habe und dann einfach auch Vortanzen gemacht habe und dann in Projekte reingekommen bin und dann eben in dieser freien Szene lange viel gearbeitet habe. Ja, genau, das war eigentlich so jetzt in Kurzform der Weg.
Wir sind jetzt an so einem Punkt angekommen, wo ich nochmal so ein bisschen tiefer vielleicht methodisch auch noch mal ein bisschen reingucken würde wollen mit dir. Also, dass wir uns mal so ein Lernsetting rauspicken und vorstellen und mal überlegen, okay, wie könnten wir denn mit den Lernenden in diesem Format zusammenarbeiten? Und jetzt habe ich gedacht, dass wir es vielleicht in deinem Fall gar nicht super eng festlegen, sondern irgendwie sagen, es ist so ein Workshop-Format mit vielleicht jungen Erwachsenen, war jetzt so meine Idee, also nicht Kinder unbedingt, die ja vielleicht irgendwie so eine klassische Schulausbildung gerade absolviert haben und jetzt irgendwie ihren Beruf lernen oder auch noch auf der Berufsorientierungsreise sind oder auch irgendwie ein Studium machen und in einem Workshop irgendwie Setup zusammenkommen. Und wenn man jetzt überlegt, okay, Workshops haben immer so verschiedene Phasen, die sich oft in Workshops wiederholen. Und eine davon ist, so einen Einstieg zu schaffen. Ne, in allen Workshops müssen wir irgendwie erstmal einsteigen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, unsere Teilnehmenden kennen sich auch nicht vorher, dann wollen die sich vielleicht auch ein bisschen kennenlernen. Und da würde ich gerne mal ein bisschen mit dir reingucken wollen, ob du da vielleicht irgendwie so 1, 2 methodische Ideen hast, wo du sagst, ja, aus diesem Bereich des Tanzes oder der Bewegung, probiert unbedingt mal dieses oder jenes aus.
Ich hatte so ganz spontan eine Übung im Kopf, die wir mal in meiner Studienzeit in Frankfurt auch genutzt haben, um, ich glaube, ziemlich in so einem Kontext auch von dieser Zielgruppe, die du gerade nanntest. Mhm. Und das war das Assumption Game. Also das ist jetzt gar nicht mit Bewegung tatsächlich, aber man sitzt sich gegenüber und man hat jeweils eine gewisse Zeit, also die auch gestoppt ist, wo man sagt, jeder hat jetzt 3 Minuten und man stellt sozusagen alle möglichen Vermutungen über das Gegenüber an, was man meint, dass diese Person ist. Mhm. Also das kann wirklich weit gefasst sein zu sagen, ich vermute oder ich glaube, I assume, dass die Person Katzen liebt. Ich vermute, sie hat 3 Geschwister. Ich glaube, dass sie irgendwann eine richtige gute Juristin wird. Also man so und das die ganze Zeit und dann macht man einen Wechsel und das und dann im Anschluss hat man sozusagen nochmal Zeit, sich auszutauschen, was ist tatsächlich Realität, wo hat jemand die Wahrheit oder getroffen oder auch nicht. Und ich, das war, glaube ich, für uns, das ist sehr gut aufgegangen, weil das irgendwie so eine Art von, glaube ich, auch jetzt eher jüngere Menschen oder junge Erwachsene in was abholt, wo sie was nicht zu spürig ist, sondern irgendwie auch eine Form von Coolness hat. Mhm. Das würde mir jetzt, glaube ich, als allererstes einfallen.
Na, ich nutze gerne so eine ähnliche Methode. Die ist nicht ganz so frei, dass man so ganz frei überlegt, was bei der anderen Person so der Fall sein könnte, sondern man muss sich quasi so 3, also gibt es so verschiedene Varianten davon, aber ich mache es meist so, dass sie 3 Sätze über sich selbst aufschreiben sollen, wovon nur einer stimmt. Und die andere Person muss im Prinzip raten, was sind Lügen und was ist die Wahrheit. Und das ist auch immer, also man kann auch mit 2 verschiedenen Sachen machen, um es noch einfacher zu machen, auch das immer total auch spannend.
Ja, super schön.
Wir hatten hier vorhin über das Thema auch so Wärme und so weiter gesprochen oder vielleicht auch, keine Ahnung, so im, ich sag jetzt mal, im Raum ankommen. Gibt es da was, was ihr vielleicht öfter mal nutzt, um...
Also das Gehen auch wieder, es kommt immer wieder zurück. Das wäre auf jeden Fall was jetzt, wenn ich an Erwachsene denke oder auch an den aktuellen Workshop, den ich am Vorbereiten bin mit einer Kollegin, da ist immer das Gehen Teil, dass man, dass jeder für sich im Raum geht, dann die Wahrnehmung der Füße, die Wahrnehmung Richtung Kopf, die Aufrichtung des Körpers zu spüren, sich quasi über den vor und rückwärts auch in eine Drehung zu kommen, die anderen Menschen im Raum wahrzunehmen, ohne zum Beispiel an jemandem, das ist auch so wichtig, nicht, oder das heißt wichtig, aber ohne so festzukleben, ne, dass man Blicken begegnen kann, aber sie auch immer wieder schweifen lässt, aber trotzdem alle wahrnimmt. Vielleicht kurze Momente des Lächelns auch. Man kann zum Beispiel auch reingeben, überleg dir kleine Komplimente für jemanden, ohne dass du sie aussprichst. Sowas könnte ein sehr schönes Anfangssetting auch sein, um dann vielleicht von dort ausgehend auch in den Boden sich vielleicht kurz abzulegen und wieder hochzukommen. So, das wären wahrscheinlich so Anfänge auch. Ja. Oder man könnte auch das Material Ball nehmen. Das ist vielleicht immer so ein bisschen kindhaft belegt, aber eigentlich ist es toll, wenn man eine Reihenfolge, zum Beispiel einen Ball wirft, den Namen des Gegenüber, also der Person nennt, zu der man den Ball geworfen hat, die Reihenfolge bleibt und dann verteilt man sich irgendwann in den Raum und sozusagen die Distanz wird immer größer. Und das ist auch, ich finde, für jung und für alt einfach, es ist herausfordernd, weil man eben, und wenn jemand zum Beispiel, wenn der Ball fällt, kann man es erweitern, dass man sagt, dann müssen alle einmal auf den Boden fallen. Und dann wird das relativ dynamisch, das Spiel, und man lernt die Namen kennen, man hat irgendwie alle gesehen, man muss sich in Reihenfolge merken, man muss sich im Raum orientieren. Das wäre wahrscheinlich auch so ein Klassiker, den ich einbringen würde.
Ja, auch sehr schön. Danke dir. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen weiter im Workshop-Setup gehen, dann haben wir auch öfter mal so Methoden, wo es um Perspektivwechsel geht, also um Sachen, wo man mal so in verschiedene Rollen reinschlüpft oder vielleicht auch einen bestimmten Sachverhalt mal aus verschiedenen Perspektiven sieht. Wir hatten vorhin mal über dieses Rückwärtsgehen auch gesprochen. Auch das wäre ja eine Art von Perspektive, dass ich mich rückwärts bewege, weil ich mich zum Beispiel in die Vergangenheit bewege. Kennst du noch mehr Methoden, die dir dann jetzt so als Assoziation einfallen, wenn ich sowas sage, wo man so verschiedene Positionen, Rollen, Perspektiven einnehmen kann?
Ja, also super spontan jetzt. Nicht wissen, dass sowas Passendes ist, aber es gibt in dem Tanzbereich eine Methode, die nennen wir immer so Watch and Being Watched. Also das eine Person sich bewegt und die andere beobachtet die andere Person, während sie sich bewegt. Das braucht, denke ich, schon auch ein Stück weit Vertrauen. Und vielleicht ist es thematisch eingebunden, warum man Bewegung wählt. Und in der beobachtenden Rolle, da wäre es zum Beispiel so ein Perspektivwechsel zu sagen, ich bin nicht passiv, während ich beobachte, sondern ich bin aktiv und kann auch mein Blickwinkel, ich kann das von geradeaus beobachten, ich kann vielleicht auf die andere Seite des Raums gehen, um die Person zu beobachten, ich kann mich vielleicht in den Kopfstand stellen oder ich kann, wie auch immer, also ich kann mich verändern, während ich aber meinen Fokus auf des Beobachtens der Person in ihrer Bewegung habe. Das ist, wer war jetzt irgendwie so das schnellste Erste, was mir einfiel.
Ja, finde ich aber auch spannend, wenn man das, also man kann ja auch ein Thema von verschiedenen Seiten beobachten. Lass uns gar nicht jetzt unbedingt eine Person sich bewegt, die man beobachtet, sondern vielleicht irgendwie ein Thema und das ja auch aus verschiedenen Perspektiven, was, wie du es gerade beschrieben hast, von unten, von oben, von rechts und links. Und man kann das ja auch verbinden mit bestimmten Fragestellungen, die man dazu hat. Dass man sagt, okay, wenn du das Thema aus einer Vogelperspektive, das ist jetzt das, was ich so spontan damit assoziiere, anguckst, was siehst du da, was siehst du, wenn du das eher aus so einer Art Froschperspektive und sowas siehst. oder eher eine so Pro-Kontra, jetzt zum Beispiel rechts-links oder sowas, stelle ich mir schon auch sehr spannend vor, wenn man das verbindet, weil ich persönlich mag immer Methoden, die so ganz einfach sind, also die Bewegung auch in so einem ganz einfachen Maße mit reinbringen, wie dieses Beispiel mit diesem Gruppenarbeit, dass ich eben nicht am Tisch sitze und nur oder so überlege, sondern so gängige Methoden, die man immer wieder einsetzt, ein bisschen mehr in eine Bewegung reinsetzt oder noch ein bisschen mehr mit dem Raum arbeitet oder mit den, ja, mit den verschiedenen Positionen im Raum, die ich auch dazu einnehme.
Ja, oder halt auch das Rausgehen tatsächlich. Also das glaube ich schon, dass das immer was sehr Positives hat oder dass man vielleicht Beobachtungen draußen macht oder man hat eine Thematik, geht damit raus und schreibt dazu. Oder ich liebe dieses Automatic Writing, dass man einfach mal drauf losschreibt und dann vielleicht 5 Sätze unterstreicht, aus denen man dann wiederum was anderes Neues formt. Ja. Ich denke immer noch die ganze Zeit so ein bisschen über den Perspektivwechsel nach. Ich glaube, ein Perspektivwechsel ist ja schon auf jeden Fall mal, wenn man eine Thematik hat, dem vielleicht anders mit einer anderen, mit einem anderen Medium zu begegnen, wie man es vielleicht normalerweise tut. Also, dass man vielleicht einen Begriff hat und man normalerweise schreibt man vielleicht und man versucht das mal in Bewegung zu übersetzen. Also das könnte ja auch eine Form der Übersetzung sein, einfach aus seinem Medium, was man sonst so gewohnt ist, rauszugehen.
Ja, finde ich auch total spannend. Und ich musste gerade an das denken, was du ganz am Anfang erzählt hast, diese Methode mit den Organen und Körperteilen. Weil, also es gibt ja so Methoden, wo man sagt, okay, was geht jetzt in deinem Kopf vor? Also was denkst du zu diesem Thema oder was spürst du, wenn man jetzt irgendwie so die Haut nimmt? Also vielleicht kann man auch damit irgendwie gezielt arbeiten. Ich würde jetzt mal versuchen, so ein bisschen das zusammenzufassen, was wir jetzt in den letzten Minuten besprochen haben. Was würdest du sagen, wo kann vielleicht Tanz und Bewegung, das, was du machst, für Lernprozesse öffnen, was vielleicht andere Formate schwerer schaffen? Also vielleicht auch mit Blick auf deine Arbeit in der Förderschule.
Ich glaube einfach, dass körperliches Wissen oder körperliches Arbeiten so einen anderen Grundrhythmus in den Raum setzt. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, aber die Fähigkeit sozusagen auch zu wissen, wie berühre ich jemanden an der Schulter, wenn ich das darf? Was kann da drüber fließen? Es hört sich ein bisschen esoterisch an. Ich meine es nicht so, vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Aber ich kann immer nur sagen, dass es, wenn ich weiß, wie ich mit mir, mit meinem Körper im Raum stehe und wie ich das vielleicht auch anderen so teilen kann, ich glaube, dann es bindet ein. Also, und wenn ich nicht verbunden bin mit meinem Körper und irgendwie nicht die Resonanz vielleicht in mir selber auch habe, glaube ich, ist es immer schwieriger, auch mit anderen in Kontakt zu treten, egal welches Lernfeld das dann ist. Und das glaube ich schon, dass dieses die Auseinandersetzung mit Körper, mit Bewegung etwas in einem selber herstellt, wo man in eine sehr gute Resonanz mit anderen Menschen treten kann. Das bin ich zumindest so, wenn ich darüber spreche, überzeugt davon und kann es zum Teil auch für die Kinder jetzt in der Förderschule, nicht für alle, aber für einige würde ich sagen, könnte ich da sagen, ja, doch, das ist so. Also dieses zugewandte Möglichkeitsräume schaffen durch das, dass mein Körper irgendwie bereit ist, zu begegnen.
Ja, das ist, ich finde, sehr schön ausgedrückt. Und ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Wenn du dir etwas wünschen würdest, so für das Bildungssystem, wenn du das entscheiden könntest, was würdest du dir wünschen in Bezug auf das Thema?
Also in der Förderschule absolut eine Fortbildung für alle Schulbegleitungs- und Schulhelfer-Team im Bezug auf tanzpädagogische Formate. Das würde mich enorm unterstützen, eben, wie man sich im Raum bewegt. Das wäre super schön. Und ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass den Glauben und den Mehrwert von Körperbewegung wirklich, wirklich, wirklich in das Schulsystem einzubetten, dass Kinder die Erfahrung machen können, auch wenn das mit Hürden und auch nicht immer mit totalem Ja, ich will, aber dass die wirklich, glaube ich, einfach profitieren, mit sich und ihrem Körper in Verbindung zu treten über, muss man nicht mal Tanz nennen, sondern einfach über Bewegung. Sehr
danke
schön.
Dir, liebe Judith. Wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs auch schon wieder angekommen. Ich danke dir sehr für das offene Teilen und deine Erfahrungswerte, auch wenn wir manchmal sehr gerungen haben und wenn man uns gesehen hat, uns auch so körperlich bewegt dabei und versucht irgendwie so Ideen, das fand ich so ganz interessant nebenbei. Das heißt, für alle, die jetzt den Podcast hören, ihr solltet euch das dann auf YouTube die Aufzeichnung anschauen. Ansonsten könnt ihr nur unsere Stimmen hören, aber vielleicht kann man es da drin auch hören, die Bewegung, die wir dabei gemacht haben. Genau, ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Danke dir, liebe Judith, fürs Dasein heute. Und ja, für alle, die jetzt zuhören und sagen, oh ja, mit Bewegung und Tanz, das sollten auf jeden Fall viel mehr Menschen machen, dann leite die Folge gerne weiter und lass auch noch viel mehr andere Menschen daran teilhaben, an den spannenden Sachen, die wir heute miteinander besprochen haben. Genau, und damit sage ich auch Tschüss und bis bald.